What's up, Sisters? Jetzt mal ganz ehrlich. Kennt ihr das nicht auch, dass wenn ihr einen Fehler macht, irgendwie aus Eigenschutz direkt in so eine Rechtfertigung übergeht? Anstelle einfach mal zuzuhören, das einsickern zu lassen und dann mal vielleicht auch in einer ruhigen Minute zu reflektieren, einfach mal zu gucken, was spiegelt mir der andere denn da? Fehler machen hat eigentlich was total Schönes, finde ich, weil nur so kann ja eine Transformation oder eine Veränderung passieren. Ich meine, wie langweilig wäre das denn bitte, wenn wir alle keine Fehler machen würden? Dann würden wir alle auf einer Welle reiten. Also für mich wäre das ehrlich gesagt irgendwie langweilig. Und durch Fehler lernt man ja auch und kommt weiter und wie gesagt, entwickelt sich. Und dann kommen natürlich immer mal wieder Selbstzweifel hoch und irgendwelche Gedanken, die dich fertig machen. Aber warum sollten diese Gedanken oder diese Fehler dich davon abhalten oder viel schlimmer noch, dir beweisen, dass das, was du eigentlich wirklich machen möchtest, wo du mit deiner ganzen Leidenschaft und Passion dahinter stehst, scheitern könnte? Ist ja eigentlich völlig absurd, oder? Heute ist unser Gast Rosalie. Und Rosalie, ja, sie lebt dieses Mindset. Sie hat zusammen mit ihrem Freund über Corona Less Waste Club gegründet, weil beide gemerkt haben in ihren Unternehmen, irgendwie passen die Werte nicht, sie spüren nicht, dass sie wirklich einen Impact in der Welt machen. Klar ist das Geld gut, aber wir wollen eigentlich viel mehr bewegen. Und deswegen setzen sie sich jetzt dafür ein, um unsere Badezimmer mal aufzuräumen. Was heißt das genau? Mit Less Waste Club wollen sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ins Badezimmer schaffen, was Nachhaltigkeit angeht. Wusstest du, dass wir im Jahr 11 Duschgelflaschen verbrauchen? Das ist Plastik. Und wahrscheinlich haben wir Frauen noch viel, viel mehr bei uns im Badezimmer stehen, weil wir haben ja anscheinend auch nicht immer nur ein Duschgel, also ich kann auch von mir selber reden, sondern zwei oder drei stehen, aus welchen Gründen auch immer. Weil wir wollen natürlich gut riechen. Aber gut riechen kann man jetzt auch mit Less Waste Club. Ich habe selber schon ausprobiert und nein, das ist jetzt keine Werbung. Es ist einfach eine sehr, sehr schöne Aktion, die gar nicht so sehr auf Produkte ausgehen will, sondern auf eine Community. Und was ihr von Rosalie heute lernen könnt, ist, wie gehe ich mit Fehlern um? Wie gehe ich mit Selbstzweifeln um? Wie schaffe ich es auch, mich nicht mehr zu verstecken und einfach mal meinen Mund aufzumachen? Sich zu trauen, gesehen zu werden und zu verstehen, dass wenn du dich öffnest und mit jemandem sprichst, du eigentlich nie alleine mit deinen Gedanken bist. Deswegen, vielleicht siehst du nach dieser Episode Fehler als Chance. Das würde ich mir auf jeden Fall für dich wünschen. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Rosalie. Ja, Rosalie, mega, mega schön, dass du jetzt auch bei uns im YouGo Sisters Podcast bist, Teil der YouGo Sisters Community. Du hast uns ja selbst angeschrieben und das muss ich sagen, fand ich super cool, einfach Eigeninitiative zu machen. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Du bist irgendwie auf unserem Podcast gekommen, oder?
Genau, ja. Also ich habe ein bisschen im Internet gestöbert und allgemein, ich liebe Podcasts. Also ich habe mal wieder nach neuen Podcasts geschaut. Und einfach nach Formaten, wo auch gerade das Thema Female Leadership, Female Empowerment drin sind. Und bin dann auf euren Podcast gestoßen, habe mir gedacht, okay, jetzt höre ich doch da mal rein und fand es eigentlich ganz cool. Und wie du gesagt hast, ich habe dann einfach beschlossen, ich schreibe euch jetzt mal an, weil wer schlägt mich schon für den Podcast vor, so ungefähr. Und dann dachte ich, ich mache es jetzt einfach mal selber und guck mal, was rauskommt. Und war dann echt super überrascht, dass du mir direkt geantwortet hast. Also
ja,
hätte ich nicht erwartet.
Total geil.
Mega cool.
Nee, ich fand's richtig cool. Da habe ich so gedacht, so muss es sein. Ich finde, wir Frauen sind manchmal viel zu humble mit manchen Dingen,
ja,
oder denken auch so, fuck, nee. Wer will, also wie du jetzt so sagst, ja, wer will mich jetzt einladen? Und da muss man halt einfach Eigeninitiative machen und sagen, hey, ich find's cool, ich bin da, ich habe auch was zu erzählen.
Genau.
Und why not? Also, ich find's richtig cool. Ich freue mich auch, dass wir uns deswegen auch kennengelernt haben, uns auch schon getroffen haben. Deswegen, so lernt man sich ja auch kennen. Und ich finde, so kommt man ja auch im Leben einfach immer weiter.
Genau, eigentlich, weil sonst bleibt man ja auch stehen. Also, ich hatte auch ein paar Freunde, die immer gesagt haben, hey, geh doch mal, also mach doch mal Podcast, probier das doch mal aus. Und ich meine, es gibt's jetzt schon relativ lange und ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Und dann war immer so, ja, mache ich dann irgendwann mal schon. Und man traut sich halt irgendwie nie so, weil man denkt, wann ist man an dem perfekten Punkt, wo man jetzt denkt, man kann was erzählen oder man kann mal bei einem Podcast teilnehmen. Und dann dachte ich jetzt, mal, jetzt probiere ich es halt mal.
So
witzig, und dann ging es schneller als gedacht.
Punkt. Ja, zack, you're welcome. Ja. Direkt eingeschleust und aufgenommen. Nee, voll cool. Jetzt hast du ja schon ein bisschen was so erzählt. Aber vielleicht, bevor wir tiefer auf deine Firma einsteigen und auch auf die Themen, die wir angehen wollen, vielleicht können wir erst mal kurz ein bisschen über dich erfahren. Und du kannst vielleicht da ein bisschen mal erzählen. So, wer ist denn Rosalie?
Sehr gerne. Also, ich bin die Rosalie, ich bin 27 Jahre alt Und ich habe in Regensburg Medienwissenschaften studiert und hatte das Glück, dass ich nebenher, also es war 2015, bei einem Startup in München als Werkstudent arbeiten konnte und habe damals schon den Social-Media-Bereich übernommen. Und das war echt ganz cool, weil damals hat so das ganze Influencer-Marketing gerade angefangen und das war alles noch super neu und ich hatte den kompletten Bereich und das hat mir super, super viel Spaß gemacht, weil man halt einfach alles machen konnte und es so keine, keine Regeln gab. Weil wenn, also die Firma hat, ist in dem Jahr gestartet, das heißt, es gab noch keine Strukturen und ich konnte machen, was ich will.
Eine Spielwiese.
Genau, war riesig. Was natürlich dann so ein bisschen der Punkt auch für mich war, wo ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt muss ich mal in einen Konzern schauen, damit ich mal eine Firma kennenlerne mit Strukturen. Das war auch dann der Grund, dass ich nach anderthalb Jahren, glaube ich, gesagt habe, jetzt mache ich mal woanders einen Werkstudentenjob und habe dann gleich in einem Konzern einen Werkstudentenjob gemacht und da so ein bisschen einfach mal das Konzernleben und die festen Strukturen kennengelernt, da die Vor- und Nachteile gleich mal gespürt und habe dann nach meinem Studium direkt in einer Beratung angefangen im Marketing und war da auch dann insgesamt 2 Jahre, habe aber relativ schnell gemerkt, boah, irgendwie jedes Mal, wenn ich irgendwelche Ideen reingebracht habe, ja, das war schon nett, aber das ist halt nicht durchgebracht worden. Und man hat auch gemerkt, okay, die Leute sind zwar offen, also gerade im Marketing-Team, die sind alle super offen, wenn du Ideen bringst, aber du schaffst es einfach nicht, die durchzusetzen und du schaffst es auch nicht, eine Veränderung reinzubringen. Und das hat mich immer wieder super frustriert. Und ich muss echt sagen, also das Team war super, wir waren auch alle richtig on fire, da was zu bewegen, aber irgendwann, muss ich sagen, bist du halt so wie ausgebrannt, wenn du immer versuchst, was zu verändern, was zu machen.
Und gegen dann, die Wand rennst.
Ja, genau, du rennst eigentlich im Endeffekt gegen die Wand. Und das war auch der Grund so für mich, dass ich gesagt habe, naja, vielleicht nicht ganz das Richtige, sondern eigentlich bin ich jemand, hey, ich sehe was, ich habe da Bock drauf, ich will das machen und ich will es vor allem umsetzen. Und wenn es nie zu diesem Umsetzen kommt, dann bist du halt irgendwann frustriert.
Boah, ja, ich verstehe das total. Weil man dann auch so viel Energie einfach rausgibt. Und man denkt ja auch immer, das ist ja das, was viele Leute immer wieder vergessen, so kreative Prozesse, die kommen ja nicht einfach von heute auf morgen. Oder so, wenn du jetzt sagst, gib mir jetzt einen Slogan, dass du so 80.000 Dinge auf einmal anfängst, aus dem Kopf rauszuballern.
Ja, das finde ich das Schlimmste, so unter Druck, so jetzt auf einmal muss ich eine Lösung bringen. Und dann habe ich mir halt immer so gedacht, nein, also gib mir Zeit, gib mir den Freiraum, dann schaffe ich das schon. Aber jetzt sofort auf Knopfdruck kann ich dir keine Lösung, die für mich auch zufriedenstellend ist, liefern. Und das war auch so ein Grund, wo ich gesagt habe, nee, also das ist nicht das, was ich machen möchte auf Dauer, weil irgendwie, fühle ich mich dazu eingeschränkt. Auch. Wirklich in meiner Freiheit, in meiner Kreativität.
Voll. Und vor allem bei Marketing finde ich auch immer so, ich meine, ich mache das ja auch bei uns dann, dieser Filmproduktion. Und da merke ich auch immer wieder, ich will das halt als so ein großes Ganzes sehen. Also so eine Kampagne mache ich dann nicht einfach nur so, wie gesagt, so einen Satz oder sowas, sondern ich will halt so dieses Gerüst drumherum bauen. Und da spielt ja dann immer voll viel ein. Aber das hast du dir ja jetzt im Prinzip selbst dann erarbeitet, ne? Weil du hast ja jetzt Less Waste Club gegründet mit deinem Freund zusammen.
Genau.
Während der Corona-Zeit auch noch. Erstmal Hut ab, dass du das gemacht hast oder ihr gemacht habt. Mega. Das war bestimmt auch nicht das Einfachste auf der Welt, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also das war letztes Jahr im April. Da hatte ich von meiner Firma aus, also ich war damals noch angestellt, hatten wir, ich würde es jetzt mal nett nennen, einen Zwangsurlaub über Ostern. Und was macht man 2 Wochen? Da war der härteste Lockdown. Mein Freund war auch daheim, wir saßen daheim das erste Mal, weil normalerweise waren wir beide immer viel unterwegs und haben nicht so super viel Zeit miteinander verbracht. Und dann haben wir so gesagt, wow, was machen wir denn jetzt? Und wir sind beide so richtige Macher. Und dann haben wir gesagt, komm, die Idee mit dem Less Waste Club hatten wir schon 2019. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir fangen jetzt einfach an. Wir machen jetzt einfach was. Wir wissen zwar nicht, ob es funktioniert, aber wir machen es jetzt einfach. Und dann haben wir in den Osterferien angefangen, eine Website zu erstellen, eine Müllsammelaktion zu starten und einfach zu sagen, Leute, wir haben da Bock, was zu machen, seid doch Teil davon. Und unsere Freunde wussten gar nicht, um was es geht. Die wurden halt von uns gezwungen, mit uns Müll sammeln zu gehen. Und über Instagram haben wir dann sozusagen, das heißt die Less Waste Club Challenge. Die haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht und dieses Jahr haben krass viele Leute mitgemacht. Also wir waren total überwältigt, wie viele Leute da Lust haben, Müll zu sammeln.
Aber was ist das für eine Challenge? Also einfach Müll sammeln und ihr trefft die dann an...
Ah, beim Spazierengehen. Mhm. Also okay. Und startet ihr die aus oder so? Also wie läuft das?
Mhm. Letztes Jahr hatten wir noch gar kein Produkt. Also das war ja ganz, ganz, ganz am Anfang. Da haben wir gerade so alles aufgebaut. Da haben wir gesagt, wir haben da so eine Idee. Wir wollen da sowas machen. Den Leuten ist langweilig. Die sitzen alle im Lockdown. Und damals warst du durftest noch keinen treffen. Letztes Jahr im April durftest du nur spazieren gehen, aber auch nur allein. Also es war total krass. Und dann haben wir gesagt, okay, was können die Leute machen? Und bevor sie daheim Netflix schauen, sollen sie doch lieber spazieren gehen, weil das Wetter war top. Und dann haben wir gesagt, okay, wir rufen die Less Waste Cup Challenge ins Leben. Jeder kann spazieren gehen, nimmt sich eine Mülltüte mit und dann, wenn er uns in der Story postet, damals hatten wir halt noch nichts, haben wir es halt einfach nur gerepostet und waren einfach super froh, dass die Leute mitgemacht haben. Man muss auch sagen, es waren einfach nur unsere Freunde und vielleicht so ein, zwei Leute von denen, aber so viele Leute kannst du dann tatsächlich...
Man muss halt klein anfangen.
Ja. Genau, kannst du dann tatsächlich gar nicht motivieren, was aber jetzt dieses Jahr richtig schön war, dadurch, dass wir halt schon im letzten Jahr schon dieses ganze Material hatten, wussten, wie es funktioniert, konnten wir halt einmal so ein Feedback zeigen, so hey, so sah es letztes Jahr aus, schaut euch das nochmal an und haben es dieses Jahr nochmal gemacht und haben allen Teilnehmern dann auch eine Handseife danach geschickt, weil wir gesagt haben, wow, ihr macht mit uns die Welt sauber und wir bedanken uns dafür bei euch, weil wir schaffen es nicht allein. Und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke vom Less Waste Club, dieser Community-Gedanke, dass jeder, der Teil davon ist, auch sich fühlt, erstens, als wäre er nicht allein und muss nicht alleine aufräumen und wir ihn natürlich auch wertschätzen und dann sagen, okay, wenn du mit uns gemeinsam die Welt sauber machst, dann bedanken wir uns auch bei dir.
Ja, ja, und du hast ja jetzt schon angesprochen, also erstmal sehr coole Aktion. Ich finde vor allem in München, also die ZuhörerInnen, die jetzt gerade zuhören und in München wohnen, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten gerade ist, ich erlebe es gerade nur in München, da ist ja so viel Müll. So, ich drehe da wirklich ab, ne? Ich verstehe das auch nicht, wie man im englischen Garten sitzen kann und einfach seine Bierflaschen da liegen lassen kann oder den ganzen, weiß ich nicht, Pizzakartons oder was auch immer. Und jetzt haben sie auch wieder, ein Freund von mir hat gerade Bilder gepostet in seiner Story, wo die ganze Ludwigstraße auch einfach voll war. Also wo ich mir auch dachte, so haben die beim Gehen einfach alles so fallen gelassen und Wahnsinn, wo ich mir immer denke, wie, also klar, München hat auch viel zu wenige Mülleimer meiner
das
Meinung
stimmt.
nach auf den hat's Straßen.
Wirklich.
Also du suchst immer und läufst da mit deinem Eisbecher oder was auch immer rum. Aber da habe ich echt gedacht, das kann nicht sein. Also das ist kein Benehmen, muss ich sagen. Also gerade sollte man ja eigentlich auch mal denken, wo während Corona auch so viel aufkam mit Fridays for Future und so, ne, dass da so ein Bewusstsein irgendwie mehr da ist. Aber da, also da habe ich die Menschheit noch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen.
Nee, tatsächlich. Also ich muss auch sagen, ich war super schockiert und ich hatte das Gefühl, Corona kam und ab dem Moment war irgendwie Umweltschutz weg, so ungefähr. Und das gab es ja nicht mehr. Und dann haben wir halt gesagt, nein, also auch wenn jetzt Corona ist, ist die Umwelt immer noch wichtig. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, lass irgendwas mit einem Impact machen, weil jetzt die Leute wieder irgendwie eine Yogastunde oder hier nochmal einen Online-Fitnesskurs anzubieten, da gibt es genug. Aber die sollen halt auch mal rausgehen und irgendwas für die Umwelt tun. Und man hat halt dieses Jahr zum Beispiel bei der Challenge gemerkt, es haben sich krass viele bedankt und waren alle super. Es waren alle so, boah, krass, danke, dass ihr das gemacht habt, weil selber, ich sehe zwar immer den Müll, aber ich komme halt da nicht drauf, den dann mitzunehmen. Und die haben sich dann alle bedankt, dass wir mir diese Initiative ergriffen haben. Und die waren alle so entsetzt, wie viel Müll sie gesammelt haben und wie viel sie gefunden haben in einer Stunde. Haben gesagt, es hätten sie nie gedacht, dass so viel Müll zusammenkommt. Also es ist total verrückt eigentlich. Aber man muss den Menschen einfach diese Möglichkeit geben und die auffordern. Also es muss ja kein Zwang sein, aber wenn du ihnen sagst, hey, hast du nicht Lust, gemeinsam was zu machen, und es kann auch Spaß machen, dann ist das was Cooles und dann haben die Leute da auch Bock drauf.
Voll. Ja, einfach mal den Horizont erweitern. So aus der eigenen Blase mal wieder austreten und sagen, hey, guck mal, hier drüben ist auch noch was los. Ja. Also ich habe bei Corona das ehrlich gesagt eher so empfunden, dass das Klima viel mehr in Betracht gezogen wurde wieder. So gerade durch zum Beispiel Venedig, dass da wieder Delfine waren oder sich die ganze Natur auch ein bisschen erholen konnte und die Leute langsam gecheckt haben, ah krass, guck mal, das waren wir alles mit unseren Autos, Flugzeugen, Kreuzfahrtschiffen, ich verstehe das ja bis heute nicht. Ich bin ja riesen Disney-Fan, aber Disney hat jetzt gerade ein neues Kreuzschiff gelauncht, was sie jetzt, glaube ich, vor einer Woche ins Wasser gesetzt haben. Und ich dachte nur so, ist das euer Ernst jetzt? Also habt ihr da nicht irgendwie dazu
Wo seid ihr stecken geblieben? In welchem Zeitalter?
Oh voll. Gott. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen Schiss, jetzt wo Corona wieder so locker wird und alle geimpft werden und so, ne, dass es halt ja, dass dieses Bewusstsein einfach auch wieder abnimmt, weil dann doch jetzt wieder der Egoismus oder Narzissmus von den Menschen so ein bisschen durchkommt.
Voll,
und sagt,
nee,
jetzt kann ich aber wieder raus und ich kann jetzt rumspringen und machen, was ich möchte. Ja. Warum soll ich jetzt wieder Rücksicht nehmen? Ich habe jetzt die ganze Zeit ein Jahr lang Rücksicht genommen.
Ja.
Aber also da bin ich immer so ein bisschen, oh Gott, ich hoffe, dass es anders ist. Und deswegen ist es so schön zu hören, dass ihr euch mit Less Waste Club da so einsetzt und auch sagt, hey, mach doch mal eine Challenge, guckt einfach mal da draußen, was los ist und da jetzt eben auch was gründet. Und du hast jetzt schon die Seife erwähnt. Ich meine, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was euer Konzept bei Less Waste Club ist.
Ja, sehr gerne. Ich sage auch noch kurz zum Hintergrund, wie wir überhaupt darauf gekommen sind.
Also voll gerne.
Weil das ist echt ganz spannend. Also ich habe 2019, also da habe ich ja noch im Marketing bei der Beratung gearbeitet und habe dann irgendwann gesagt, boah, irgendwie das Thema Sustainability kommt, wenn sehr, sehr zu kurz. Mhm. Und habe dann gesagt, ja, privat interessiere ich mich eh super für Umwelt. Meine Eltern sind da total, ich würde es jetzt mal Ökos nett bezeichnen. Also meine Mama war früher auch mal die Aktivistin, hat sich für alles Mögliche eingesetzt. Und ich habe da schon so ein bisschen den Drang auch von der. Also ich merke immer, das kennen vielleicht manche, wenn man irgendwie was in den falschen Mülleimer wirft zu Hause, dann hört man immer schon die Mutter so im Hintergrund schreien, ja. So, nein, das gehört da nicht rein. Und bei mir ist das sehr extrem, also ich wurde da super geprägt, genauso wie was, wenn ich unterwegs bin, dann sträube ich mich dagegen, irgendwie so einen Coffee-to-go-Becher zu nehmen, weil ich weiß, nein, ich brauche es jetzt nicht unbedingt und das ist schon wieder irgendeine Verschmutzung, das ist Müll, das ist einfach zu viel und das habe ich einfach von daheim, dass meine Eltern immer so waren, Tupperbox dabei, Kaffee in der Thermosflasche dabei und fertig.
Wahnsinn.
Und dann habe ich gesagt, wow, irgendwie ist das so in meinem Studium ein bisschen untergegangen. Während der Arbeit ist es auch voll untergegangen, weil man halt einfach weniger Zeit hatte und irgendwie so Freunde haben, die alle gesagt haben, ach komm, wir machen das jetzt und du willst ja auch nicht immer derjenige sein, der dann sagt, nee, ich habe keinen Spaß im Leben, so ungefähr. Genau, und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt probiere ich mal aus, selber mache ich einen Monat Zero Waste. Und habe versucht, einen ganzen Monat lang keinen Müll zu produzieren.
Wow.
Und bin dann erstmal einkaufen
gegangen.
Wie war das? Ja, war schrecklich. Also es war total schrecklich, vor allem, weil mein Freund, also der Max, der hat nicht mitgezogen. Das heißt, ich war allein. Ich musste ihn dann so ein bisschen motivieren. Also ich habe dann natürlich mich um den Einkauf gekümmert, um die ganzen Produkte, die man dann unverpackt gekauft hat und versucht hat, dass sie weder verpackt sind, noch dass sie am Ende irgendwelchen Müll erzeugen. Hat mich dann um das alles gekümmert und er musste dann unweigerlich natürlich auch alles von mir mitbekommen. und tatsächlich bin ich im Bad ein bisschen frustriert gewesen. Ich habe da feste Seifen ausprobiert und war schon so, ja, es funktioniert. Da würde ich auch nie sagen, dass es keine Lösung dafür geben würde für flüssige Körperpflegeprodukte. Aber es war jetzt nicht für mich so, dass ich sage, boah, geil, möchte ich auf Dauer machen. Und bei Max war es eh so, der hat gesagt, nee, er möchte nicht die Seife benutzen, die ich benutze. Und dann hatte jeder seine eigenen Seifen und dann war überall so ein Schlotz. Und dann ist mir die auch immer runtergerutscht. Und irgendwie hat es mich total aufgeregt. Und habe ich gesagt, ach komm, es muss doch irgendwie intelligentere Lösungen geben. Weil ich persönlich habe immer so das Gefühl, wenn ich dann so eine feste Seife nehme, dann ist das so ein bisschen so, man geht halt so einen Schritt zurück. Und ich gesagt, eigentlich wird so geiles Zeug entwickelt, das muss doch auch irgendwie smartere Lösungen für so ein Stück Seife geben. Und dann habe ich auch angefangen, zu dem Zeitraum mir die Inhaltsstoffe von allen möglichen Kosmetikprodukten anzuschauen, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist erstmal die Hälfte aus meinem Bad rausgeflogen, obwohl ich ja dachte, ich habe schon Produkte, wo ich ja schon darauf geachtet habe, dass die, weiß ich nicht, dann stand da irgendwas mit der Naturkosmetik oder Bio oder Vegan oder sonst was drauf. Da habe ich gedacht, ach, da vertraue ich den Marken, die machen das bestimmt ganz toll. Die sind dann alle im Müll gelandet.
Wahnsinn.
Ja, das war also für mich ein richtiger Schock, als ich dann gesehen habe, was da alles drin ist und was ich mir seit Jahren auch bei gerade sowas wie Bodylotion oder so auf die Haut schmiere, dauerhaft, das wasche ich ja nicht ab. Und habe dann irgendwie gesagt, boah, das ist einfach verrückt, wie einem das so vorgegaukelt wird, dass man ja eigentlich was Gutes für sich tun möchte, aber im Endeffekt schadet man sich selber und vor allen Dingen auch der Umwelt. Und dann saß ich mit Max zusammen und dann haben wir uns die Inhaltsstoffe nochmal angeguckt und hat er so gesagt, hey, ist krass, das ist ja 90% in jedem Körperpflegeprodukt eh nur Wasser. Das macht ja echt gar keinen Sinn, weil jeder in Europa hat ja den Luxus, dass wir einfach den Wasserhahn aufdrehen und dann kommt da Wasser raus.
Ja.
Und wenn ich duschen kann zum Beispiel, dann weiß ich ja, dass ich Wasser habe. Und dann haben wir gesagt, eigentlich muss das doch viel intelligenter gehen. Es muss doch eine Lösung geben, dass ich das Produkt ohne Wasser verschiffen kann. und man zu Hause erst das Wasser dazu tut. Und dann haben wir ein bisschen rumgetüftelt und haben uns das so ein bisschen wie so eine Ahoi-Brause vorgestellt und haben gesagt, ja, eigentlich muss das doch in Pulverform gehen, weil wenn wir das Wasser weglassen und erst dazu tun, dann habe ich ja wieder mein normales Körperpflegeprodukt.
Voll.
Und so hat das Ganze dann eigentlich mit dem Les Wes Club angefangen. Also das war 2019 im Herbst, hatten wir so ein bisschen die Idee. Und haben dann alles Mögliche ausprobiert. Und als wir dann im Lockdown waren, im April 2020, haben wir mal so die Inhaltsstoffe bestellt, haben uns damit auseinandergesetzt, was braucht man denn überhaupt für ein Duschgel, was braucht man denn überhaupt für eine Seife. Und wir haben dann angefangen mit einem Duschgel, weil da einfach der größte Hebel ist. Pro Person wird in Deutschland ungefähr 11 Duschgelflaschen im Jahr verbraucht. Ist einfach super, super viel. Ich habe das selber bei uns gemerkt, also wir haben mindestens 20 Duschgelflaschen im Jahr verbraucht, wo ich mir denke, krass, also da kannst du echt viel Einwegplastik einsparen.
Ja, aber vor allem auch wir Frauen, mir ist das bei mir auch mal aufgefallen, während Corona haben teilweise 3 verschiedene Duschgels. Also ich weiß noch beim Duschen, also ich habe jetzt auch, wie gesagt, durch Corona mich angefangen, da nochmal viel, viel mehr mit zu beschäftigen, auch wie viel Müll produziere ich und so. Ich bin da auch durch Vancouver krass geprägt, weil die hatten auch 8 verschiedene Mülleimer und ich war so, was? So, ich kannte 3.
Ja.
Ich war so, was mache ich mit den 8? Aber da stand ich auch in der Dusche und habe halt gesehen, Shampoo, Conditioner, Haarmaske, noch ein Shampoo, 3 Duschgels und ich war so. Und dann halt noch hier, wie heißt es, Rasiergel. Also wir haben ja so viel Zeug, klar, das ist auch nochmal was ganz anderes, wo wir im Thema Body Image zum Beispiel auch mega eingehen, ist dieser... Wir Frauen werden ja zum Konsum angeregt, weil wir in eine gewisse Art und Weise aussehen müssen. Ja. Ja, wir müssen unsere Beine rasieren, deswegen brauchst du auch Rasiergel, weil da ist dann wieder was drin, dass du keine roten Pimpel da drauf kriegst und so. Die Rasierklingen, bla bla bla. Ich meine, da könnte man jetzt mal voll einsteigen. Ja, aber voll. Wir durch diesen ganzen Marketing-Konsumrausch, in den wir reingezogen werden, kaufen ja auch andauernd immer wieder
total.
Was. Ne?
Und wir sind im Endeffekt auch die Leidtragenden, weil wir benutzen die Produkte mehr.
Genau. Und dann ist natürlich der Geruch immer wichtig. Und ich meine, ich habe ja von euch auch eine Seife oder halt auch das Duschgel und dieser Geruch. Also ich kann es euch jetzt mal, die zuhören, gerade erzählen. Das war so geil. Ich habe diese Kiste von euch bekommen. Das ist so eine, was ist aus Pappe? Ist die einfach
Altpapier,
so eine Pappkiste? Ja. Altpapier. Und dann aufgemacht. Und schon alleine, als ich diesen Verschluss da aufgemacht habe und die Kiste so ganz leicht geöffnet habe, kam so ein wunderschöner sommerlicher Geruch raus und ich war richtig so, eigentlich wäre das auch voll geil, so als Kerze oder sowas zu haben. Das war so richtig, so voll sinnlich irgendwie. Ich fand es richtig schön.
Cool, das freut mich. Also bei dem Duft haben wir auch lange, lange gesucht. Ich glaube, wir haben fast 3 Monate gebraucht, um einen Duft zu finden.
Ja, das glaube ich. Weil also es gibt ja auch diese Parfümerien, wo du dein Parfum zusammenstellen kannst und was da alles daneben gehen kann, weil du dann denkst, das funktioniert, komm, tu mir das doch einfach mal zusammen und dann ist es so, boah, nee, viel zu krass oder viel zu leicht. Und ihr habt ja auch Unisex, ne?
Genau, ja. Genau, wir haben eingerufen für Männer und Frauen, wir haben gesagt, das ist jetzt am Anfang das Wichtigste, weil wir erst mal gucken müssen. Ich meine, damals, wo wir begonnen haben, da gab es noch gar nichts mit so einem Konzept. Das Einzige, was es halt in Deutschland gab, waren gerade diese Putzmittel-Tabs, die angefangen haben. Mhm. Aber da haben wir halt auch gesagt, die haben gestartet, im ersten Lockdown haben die gerade so mit ihren Verkäufen gestartet. Zumindest kam es mir da ständig, wurde es mir da ständig angezeigt. Und wir haben halt dann gesagt, okay, wir wissen ja gar nicht, ob es da einen Markt dafür gibt. Und bevor wir da jetzt 10.000 Gerüche machen, müssen wir doch erstmal uns darauf fokussieren, funktioniert das Konzept. Weil wenn ich zu jemandem sage, hey, ich stelle Körperpflegeprodukte in Pulverform her, dann guckt er mich erstmal an und denkt sich so, ja, werfe ich mir das Pulver dann auf den Kopf? Und bis ich dem dann aber erklärt habe, dass er sich das reine Pulver weder auf den Körper noch auf den Kopf wirft, sondern einfach in seinen Spender tut, Wasser drauf schüttelt und hast du wieder ein flüssiges Körperpflegeprodukt. Das sind so viele Schritte, wo ich jemandem erklären muss. Und dann haben wir gesagt, hey, kann schon sein, dass der Markt noch gar nicht reif dafür ist. Und haben dann einfach im Sommer mal angefangen, so eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. War dann auch super witzig, weil du einfach so vielen Leuten, also musst dich mit so vielen Leuten auseinandersetzen und denen das immer erklären und ein Video dazu machen und keine Ahnung was. Wir hatten ja noch nicht mal ein Produkt und das war einfach für uns so super aufregend, weil wir halt alles so, okay, wie kriegen wir das hin? Wie könnte es ungefähr aussehen? Am Ende sah es komplett anders aus. Damals wussten wir noch gar nicht den Geruch. Wir haben irgendwas gesagt und es riecht super und keine Ahnung was. Und haben versucht, damit Leute zu erreichen. Und das haben tatsächlich uns genug unterstützt, dass wir unser erstes Funding-Ziel sozusagen erreicht haben. Und haben gesagt, ja, okay, jetzt all in, weil jetzt haben wir schon gesagt, wir produzieren, wenn wir es schaffen, und jetzt haben wir es geschafft. Und dann haben wir im Juli letzten Jahres war die Kampagne vorbei und mein Projekt ist da ausgelaufen. Da habe ich gesagt, gut, ich schaffe das nicht nebenher zu machen. Bei Max war es so, dass der Kurzarbeit hatte und dadurch sehr viel Zeit hatte, sich darauf zu fokussieren. Bei mir nicht. Ich war immer noch in meinem 40-Stunden-Job. Das ging halt dann einfach nicht mehr. Dann habe ich gesagt, gut, lass einfach machen. Anscheinend wollen die Leute das und haben dann angefangen, direkt alles in Deutschland zu sourcen. Also das Produkt wird auch in Deutschland hergestellt. Und haben es dann geschafft, pünktlich, also ich glaube in der letzten Novemberwoche haben wir es geschafft, unser Duschgel rauszubekommen und dann Mitte November auch unsere Handseife. Das war dann richtig cool, weil wir noch so den letzten oder den Last-Minute-Weihnachtseinkauf mitnehmen konnten.
Voll cool. Aber ich meine, du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, Herausforderungen gab es da dann wahrscheinlich super viele, oder? Ja, also während der Corona-Zeit, ihr hattet noch kein Produkt und habt das Crowdfunding gemacht. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Rosalie, ich finde es irgendwie total geil. Du hast so eine Einstellung, du machst einfach. Ich finde das richtig bewundernswert, weil ich glaube, super viele Leute haben super viele Ideen, aber die sind halt so, ja, keiner wird mich ernst nehmen oder ich habe kein Produkt oder mir kauft es keiner ab, woher soll ich Geld kriegen und so, ja. Und ich meine, ihr habt, gut, vielleicht ist es auch, weil ihr zu zweit seid. Ich meine, Kat und ich sind auch zu zweit. Das hat uns bei YouGo Sisters auch nochmal krass gepusht, weil ich war immer so, ich habe die Idee, aber ich weiß, wie mache ich das, wie schaffe ich das zeitlich und so weiter. Wenn du da einen Partner oder Partnerin hast, also geschäftlich oder, ich meine, ihr seid ja jetzt auch in einer Beziehung, hast du natürlich immer nochmal Unterstützung. Aber einfach zu sagen, ich mache jetzt mal, weil ich an etwas glaube, finde ich super bewundernswert und ehrlich gesagt auch den Charakter der Zukunft. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Leute, die wirklich fest an und tief an etwas glauben, wie du jetzt auch oder Max eben auch, und einfach sagen, ich bringe das jetzt auf den Markt. Und ich glaube, wahrscheinlich habt ihr auch beim Crowdfunding so auch dann angefangen zu überzeugen, weil ihr halt dahinter standet.
Ja, total. Also man hat schon gemerkt, also als wir das Video gemacht haben, da haben wir wirklich noch gar nichts gehabt. Wir wussten, wie es aussehen soll, wir wussten, wie es funktioniert, wir haben es irgendwie hinbekommen. Und danach, jeder, der uns dann nochmal gefragt hat, wir haben uns immer gefreut, wenn wir es erklären konnten, weil wir einfach gesagt haben, wir wissen ja, was wir wollen, wissen, wohin wir wollen, und waren einfach super überzeugt davon. Auch wenn wir nicht wussten, ob es klappt, wir haben einfach gesagt, wir machen das, weil ganz ehrlich, was kann uns schon passieren? Und ich muss auch echt sagen, man kommt da in so einen Flow rein, was natürlich immer wieder stoppend ist, sind die Leute, die halt gleich sagen, ach nee, das funktioniert eh nicht, die frustrieren einen natürlich. Das war auch ganz krass bei der Crowdfunding-Kampagne, wenn dann immer wieder Leute kamen, ach, was ist das für ein Quatsch, das funktioniert doch eh nicht. Und du dann dastehst und dir denkst, doch, das funktioniert, aber du hast noch nicht mal das Produkt, musst aber trotzdem die Leute davon überzeugen und sagen, doch, ich weiß, dass es funktioniert. Und ich weiß, dass die Leute da Lust drauf haben, weil wir einfach sagen, okay, wir stellen ja ein Produkt her für eine Masse. Wir sagen ja nicht, es ist ein Nischenprodukt. Wie jetzt, ich würde sagen, die Kernseife ist jetzt nicht ein Produkt, wo die Masse anspricht, sondern immer nur so eine bestimmte Zielgruppe, die halt sagen, wir sind super bewusst, wir achten auf die Umwelt und wir nehmen die bewusst. Wir sagen, okay, wir sprechen eigentlich die Masse an, die noch die flüssigen Produkte verwenden und sich darüber gar keine Gedanken machen, was da drin ist. Die wollen wir aufklären. Hey, schaut doch euch mal die Inhaltsstoffe an und überlegt dann mal, wie viel Einwegplastik ihr überhaupt erzeugt. Ja. Und wenn ihr dann sagt, okay, ich kann damit leben, dann bleibt bei dem Produkt. Aber wenn ihr dann sagt, ich möchte was verändern, aber ich finde den Schritt zur festen Seife zu krass, dann könnt ihr auf unser Produkt zurückgreifen. Und so war halt eigentlich die Idee. Und ja, also ich habe immer gesagt, es funktioniert schon irgendwie, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und als wir dann das Produkt in der Hand hatten, das war ein mega geiles Gefühl. Und als es dann noch funktioniert hat, war es noch viel geiler.
Ja.
Als wir das erste Feedback auch von Leuten hatten, die wir nicht kannten, das war halt einfach Hammer für uns, weil die alle gesagt haben, das Produkt funktioniert. Also der Geruch wird eh immer gelobt. Ich glaube, wir haben so 1% der Leute, die sagen, gefällt er nicht, aber den kannst du es eh nicht recht machen. Also ich werde da keinen Lavendelrosen-Kaktusduft machen, nur weil die sagen, das ist ihr Lieblingsgeruch. Ich muss halt schon schauen, dass ich die breite Masse erreiche. Und wenn das ein Geruch ist, der einfach von der Mehrheit akzeptiert wird und die meisten halt sagen, boah, der ist einfach hammergeil, dann habe ich ja schon mehr erreicht, als wenn ich einen Standardgeruch auf den Markt bringe und die Leute nicht mehr den Geruch loben, so ungefähr. Ja. Sondern halt dann einfach nur heißt, ja, aber halt wieder irgendwie, ich weiß nicht, was, nach was die meisten riechen, einfach so neutraler Zitrusgeruch. Ja. Genau. Genau.
Aber ich glaube, das ist auch ziemlich krass, dass man da mental stabil bleibt. Gerade am Anfang, auch noch während Corona. Das sind ja dann so richtige so Ups und Downs. Und wie du schon sagst, beim Crowdfunding kriegst du ja auch jetzt nicht nur positives Feedback, sondern auch Kritik. Und ja, halt standhaft zu bleiben, ne? Also auch den Markt anzugucken und wie du sagst, so vielleicht ist der Markt noch nicht so weit, aber ihr glaubt halt dran. Und ich glaube, jede Transformation, da haben wir ja auch am Anfang unserer Podcast-Reihe viel drüber gesprochen, ist halt ein Prozess. Und ja, ich glaube, das muss man einfach verstehen, dass auch wenn man gründen möchte, dass das einfach ein Prozess ist und du musst wirklich gucken, also so nicht nur gucken, muss richtig recherchieren. Also ich glaube, viele Leute unterschätzen auch beim Gründen total, was auf sie zukommt. Und
oh ja.
Ich glaube, dass manchmal ist es gar nicht so schlecht, so ein bisschen naiv dran zu gehen. Ich bin zum Beispiel viel zu perfektionistisch. So bei mir muss alles klar stehen und das Logo muss sein und dann so ein Unterlogo und eine andere Version und vielleicht noch eine andere Farbe. Weißt du, also verhaspel mich dann in so einer Kleinigkeit, wo es einfach nur am Anfang so heißen könnte, du hast ein Logo und in ein paar Jahren kann sich das entwickeln und whatever, ja. Also als Beispiel Logo. Aber so deine Personas, ich meine, wie du jetzt auch schon sagst, ja, ihr wollt dann die breite Masse ansprechen. Ihr habt ja aber auch das Bedürfnis, die Leute aufzuklären, was ich auch wirklich, also ich finde es super, aber auch unfassbar schwer vorstelle, weil auch ich weiß nicht, ob Leute sich so belehren lassen wollen, in Anführungszeichen, ne? Aber ihr macht das ja dann wieder auf so eine ganz subtile Art und Weise einerseits. Und ich meine, ihr seid ja jetzt auch schon in größeren Supermärkten und Drogerien vertreten, also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Dankeschön.
Es kommt ja an, aber wie bist du denn mit diesen Ups und Downs umgegangen? Hast du da irgendwie auch einen Rat, wie man einfach dran bleibt und ja, also, was heißt dran bleibt? Also halt einfach ja, am Produkt bleibt, aber halt auch diese Kritik vielleicht annimmt, überlegt, ja, muss ich da vielleicht doch was bessern und aber nicht in diese Spirale der Selbstzweifel die ganze Zeit reinzukommen.
Also bei mir ist es ganz, ganz schlimm. Also wenn mir jemand sagt, irgendwie das Produkt ist nicht gut oder das macht ihr nicht cool, also so eine außenstehende Person, ich nehme mir das dann leider immer noch, also mittlerweile geht's, aber am Anfang habe ich mir das echt krass zu Herzen genommen und das hat mich dann auch fix und fertig immer gemacht, weil ich mir einfach Gedanken habe, oh, ja, wir müssen, also das Produkt muss ja den Leuten gefallen, die Marke muss ja den Leuten gefallen und ich habe dann am Anfang mich zu krass verbogen und dann irgendwann habe ich dann gesagt so, hä, stopp. Warum mache ich das hier eigentlich? Ich mache das ja wegen mir, das ist ja mein Projekt, das ist ja meine Firma, die ich gründe und ich gründe ja nicht, um irgendeiner Person da draußen zu gefallen, sondern eigentlich muss es ja den Leuten gefallen, die uns cool finden, die unsere Marke, so wie wir sie aufbauen, denen muss das ja gefallen und ich muss jetzt nicht mehr von irgendjemandem einreden lassen, dass ich es anders machen muss. Und ich bin schon leider in sowas sehr emotional, das heißt, wenn jemand zu mir sagt, ja, an dem Produkt stört mich das und das. Oder hier zum Beispiel mit dem Geruch. Das hat mich am Anfang immer total fertig gemacht, wenn dann einer von 100 gesagt hat, der Geruch ist scheiße. Dann haben die anderen 99 gar nicht mehr gezählt. Dann war das so, der Geruch ist scheiße. Und bei Max ist das anders. Also der ist so ein bisschen so wie du. Der ist so voll der Perfektionist. Der muss immer alles erst ganz, ganz fertig kriegen. Und bei mir ist so, jetzt komm, jetzt machen wir einfach mal. Jetzt schauen wir schon. Und der kann auch so Kritik besser wegstecken als ich. Also bei mir ist es schon so, dass das sehr an mir nagt. Und wenn dann mal ein Down ist, dann, ja, ich kann das dann leider auch nicht überspielen. Für mich ist das dann schon so, dass ich sage, boah, irgendwie gerade alles nicht so gut. Aber ich habe dafür die Gabe, dass ich eigentlich nicht aufgebe. Also bei mir ist so, ich sehe dann schon immer irgendwo noch so einen Lichtblick oder ich lenke mich dann ab und mache ein anderes Thema. Wenn ich jetzt gerade sehe, da komme ich nicht weiter. Und bei Max ist das dann meistens so, der baut dann in dem Thema ganz tief rein und sagt so, nee, da ist jetzt irgendwas falsch, so wie du gesagt hast, jetzt mit dem Logo zum Beispiel.
Ja.
Ich muss das so lange machen, dass es dann wirklich 100% perfekt ist. Und dann macht das Ding am Schluss viel fertiger, als wenn ich dann sage, nee, ich schließe das jetzt ab. Es stresst mich zwar immer noch unterbewusst, aber ich fange jetzt an und suche irgendwelche Lösungen und schaue, dass ich meine Energie woanders reinstecke. Also ich muss echt sagen, man lernt dazu, ganz am Anfang mit den Downs, das war schon richtig heftig, auch bei der Crowdfunding-Kampagne habe ich das meistens, ich war immer super enttäuscht, muss ich sagen, wenn uns Leute nicht unterstützt haben oder wenn die Leute dann immer nur gesagt haben, ja, sie unterstützen uns und dann kam irgendwie so gar nichts und du musstest denen hinterherrennen oder du musstest irgendwie, jeden Tag musst du dich ja präsentieren und Leute motivieren, dass sie dich unterstützen und deine Idee glauben und irgendwann wirst du halt so, boah, irgendwie hat doch keiner mehr Bock auf das Projekt und ich habe dann immer gesagt, doch, wir müssen halt einfach noch mehr machen, weil anscheinend machen wir noch zu wenig und anscheinend erreichen wir auch noch zu wenig Leute. Ich glaube, immer dieses Weitermachen und auf gar keinen Fall aufhören, das ist, glaube ich, so das Wichtigste und gerade beim Gründen. Wir haben auch am Anfang gemerkt, weil wir alles in Deutschland produzieren, wir mussten 100.000 Leute anrufen, wir mussten so viel Research machen. Und dann habe ich halt immer von meinen Freunden gehört, so, ja, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Halt immer zum Ton, als würden wir da nur rumsitzen und Däumchen drehen.
Wascht dann, euch nur den ganzen Tag, ja.
Ich so, ja, eigentlich machen wir nur lustige Instagram-Stories und sonst machen wir eh nichts, so nach dem Motto. Und das hat mich dann immer voll frustriert, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich muss mich rechtfertigen, was ich den ganzen Tag mache. Und irgendwie mittlerweile bin ich so, ja, die Leute wissen es ja nicht, was du den ganzen Tag machst, und die werden es aber auch nicht verstehen. Und das in Worte zu fassen, was du erlebst den ganzen Tag und welche Herausforderungen jeden Tag kommen, das wissen die gar nicht. Und die wissen auch nicht, was dahinter steckt, wenn dann zu mir einer sagt, ändere doch mal schnell irgendwas an dem Duft oder ändere irgendwie die Größe von der Flasche. Der hat keine Ahnung, was da dahinter steckt. Und dann lache ich mittlerweile einfach nur noch und sage, ja, ja, das machen wir. Weil ich mir denke, wenn ich jetzt anfange, denen zu erklären, dass es leider nicht so einfach ist und dass wir das nicht von heute auf morgen ändern können, dann habe ich mich wieder totgeredet und am Ende habe ich mich aufgeregt, weil ich eigentlich, wie du es vorhin gesagt hast, jemanden versuche zu belehren, was ich aber gar nicht machen möchte. Mhm. Weil das ist, glaube ich, so der größte Fehler von ganz vielen Firmen, wenn die anfangen zu versuchen, Leute oder Kunden zu belehren. Mhm. Da sehe ich immer so, okay, es hat einfach keiner Bock drauf. Also es hat wirklich keiner Lust, belehrt zu werden. Und du musst den Leuten ja einfach nur eine Lösung bieten und sagen, hey, schau, wenn du das zum Beispiel jetzt mit unserem Duschgel, nutzt doch unser Duschgelpulver und sparst du dir 10 Einwegplastikflaschen im Jahr. Und du gehst nicht so krass auf dieses Negative und sagst, weil wenn du das nicht machst, dann sterben 10 Fische, so nach dem Motto. Mhm. Dann gibst du den Leuten eine Lösung, machst noch so was Cooles, sagst du, hey, die Inhaltsstoffe sind übrigens auch geil, du kannst auch draußen duschen, musst dir da gar keine Gedanken machen, probier's halt mal aus. Fertig. Mhm. Und nicht so dieses Zwingen, es gibt nur dieses eine und es gibt nur schwarz und weiß. Ich glaube, das ist so ein Weg, den muss man einfach finden. Und gerade mit diesem Belehren, das finden wir immer ganz, ganz schrecklich. Also ich mag es selber auch nicht, wenn dann zum Beispiel meine Mama immer gesagt hat, ja, ich darf jetzt nicht diesen Coffee-to-go-Becher nehmen, damals, wo es noch keine anderen Alternativen gab. Ja. Das hat mich mehr gestresst und das hat mich dann eigentlich in so eine Trotzsituation gesteckt, dass ich gesagt habe, ja, mach es trotzdem. Weil bevor ich nicht die Coole bin, mache ich es trotzdem so ungefähr. Und ich glaube, das ist bei allen so ein bisschen drin, dass man halt sagt, okay, man will ja dabei sein, man will ja was für die Umwelt tun, aber man will sich ja nicht einschränken lassen. Und diese Möglichkeit geben wir den Leuten und das ist das, was auch gut ankommt, weil sie jetzt sagen, okay, ich habe den gleichen Komfort, nur halt nachhaltiger, ich spare Einwegplastik und ich habe auch noch super Inhaltsstoffe. Ich habe mir davor zwar noch nie Gedanken gemacht, aber dank euch weiß ich jetzt zum Beispiel, dass in meinen damaligen oder meinen ehemaligen Duschgels Schadstoffe drin sind, die ich mir besser nicht auf die Haut schmieren sollte.
Mhm. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine Transformation. Man muss den Leuten auch mehr das Gefühl geben, das war wie ihre Idee, also ne, als dass ihr die Idee auf die drauf projiziert.
Genau, die müssen selber draufkommen im Endeffekt.
Genau, und ich glaube, das ist halt ein Prozess, der einfach Schritt für Schritt passiert. Ich meine, du hast ja auch gesagt, als wir im Vorgespräch gesprochen hatten, das so Less Waste Club soll ja jetzt nicht nur primär auf Duschgels oder Seife basieren, sondern ihr wollt ja noch viel, viel mehr damit erreichen. Ich weiß nicht, willst du dazu irgendwas sagen?
Also bei uns ist es so, als wir den Less Waste Club gegründet haben, war eher im Hintergrund nicht der Gedanke, wir machen jetzt Beauty-Produkte, weil das war uns am Anfang auch gar nicht bewusst, sondern wir haben halt gesagt, wir wollen es den Leuten ermöglichen, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die sie dann nutzen können, ohne den gewohnten Komfort irgendwie auf den verzichten zu müssen. Und wir haben mit dem Duschgel angefangen, weil das halt, wie ich vorhin gesagt habe, eine große Umschlagzahl hat, du einfach super viel einsparen kannst, den Leuten das auch gut vor Augen legen kannst, wenn ich sage, du bei einem Conditioner, da brauchst du vielleicht nur 5, da tut es noch nicht so weh. Aber wenn du sagst, hey, das sind bis zu 11 Einwegplastikflaschen, dann denken die Leute vielleicht nochmal darüber nach. Und da haben wir jetzt einfach mal angefangen und haben gesagt, wir machen jetzt mal das Bad sauber. Aber im Großen und Ganzen ist für uns eigentlich so, dass wir sagen, wir haben den Less Waste Club gegründet, für diese ganze Community, die wir aufbauen wollen. Also wir wollen eigentlich eine Impact-Brand sein, die den Leuten die Möglichkeit gibt, Teil von etwas zu sein, Teil von einer Lösung. Und wir wollen mit diesen Clean-Ups zum Beispiel, die machen wir jetzt regelmäßig, wollen wir den Leuten die Möglichkeit geben, Teil von etwas zu sein. Und sobald es wieder möglich ist, natürlich jetzt im Sommer kann man das endlich machen, auch mal einfach ein Clean-Up zusammen mit unserer Community machen, dass nicht jeder alleine suchen muss, sondern man sagt, okay, lass uns doch zusammen gehen, lass uns zusammen was bewirken.
Könnt ihr gleich in München anfangen.
Ja.
Macht ihr euch direkt schön morgens um 6 und dann macht ihr den ganzen englischen Garten mal so.
Zum Beispiel, also wir haben eh gesagt, wir wollen nicht nach Bali fliegen, wir wollen nicht irgendwo hinfliegen, um dann, keine Ahnung, so nach dem Motto, jetzt fliegen wir mal in ein schönes Urlaubsgebiet und möglichst weit weg, damit man auch noch schön lang fliegen muss, sondern wir haben gesagt, es gibt in Deutschland genug Müll. Und das Schlimme ist ja, dass der Müll, der hier rumliegt, der landet in den Flüssen und dann landet der auch im Meer. Und warum fangen wir nicht direkt hier an und sammeln den Müll hier auf? Und machen so ein bisschen darauf aufmerksam, hey Leute, schaut mal, wie viel Müll allein in Deutschland schon rumliegt. Und es ist genauso schrecklich. Und klar, man muss auch in Malaysia, ist das ja ganz, ganz schlimm, da muss man auch aufräumen. Aber ich denke mir, okay, wenn wir hier aufräumen und es hier schaffen, dann landet vielleicht auch der Müll gar nicht dort oder dann landet der nicht im Meer. Wenn wir es einfach schaffen, den Müll hier direkt zu entsorgen, und zwar richtig.
Ich finde es voll interessant. Ich hatte da auch ein richtig langes Gespräch mit der Mie, die auch bei uns im Podcast war, drüber. Die setzt sich, sie ist Hip-Hop-Tänzerin und hat Community gegründet und setzt sich für regionale Probleme ein. Also jede Class, die sie gibt, macht, oder nicht jeder, aber so aus ihrer Community, ist kostenlos. Mhm. Du kannst per Spende dann einer regionalen Organisation eben helfen. Und ich finde es voll interessant, und das ist jetzt gar kein Vorwurf, weil ich merke es bei mir auch immer selber, dass man voll in die Rechtfertigung kommt, wenn man sagt, man will regional auch was gucken, weil Deutschland halt natürlich ein super reiches Land ist. Wir haben ein super Gesundheitssystem. Klar, die Bürokratie ist super ätzend, aber sichert uns halt auch ab. Der deutsche Pass ist ja wie Gold. Wir kommen ja überall rein.
Ja, total.
Das muss man gar nicht, das hat ja nichts damit zu tun. Aber sie setzt sich zum Beispiel sehr dafür ein, etwas gegen den Frauenhandel in München zu tun. Also da gehen gerade ihre ganzen Spenden hin, weil sie halt auch sagt, hey, klar, wie du jetzt sagst, Malaysia, Thailand, Bali, wo auch immer, klar gibt's da ganz viel Korruption und Probleme, wo man hingucken muss, ja. Aber warum kann man nicht auch gucken, dass hier sowas gar nicht erst passiert, dass die Mädels dann aus Thailand nicht nach Deutschland, München geschifft werden für den Frauenhandel und so, ne? Und ich finde, ja, wenn man da halt, wie du sagst, es schafft auch regional einfach anzupacken und gar nicht diese Hemmungen mehr zu haben und diese in die Rechtfertigung zu kommen. Ich finde, das sollte was Normales sein, dass man da, wo man selber auch lebt, halt aufräumen möchte.
Genau, das war eigentlich auch unser Ansatz am Anfang, weil wir haben halt dann gesehen, okay, so jede Brand, also jedes Startup pflanzt halt irgendwelche Bäume. Also kaufst ein Produkt von denen und dann pflanzt du irgendwo in der Wüste von XY einen Baum. Dann denke ich mir, okay, welchen Impact bringt das? Also was bringt das jetzt, dass ich irgendwo...
Ja, aber weißt du vor allem, ob dann der Baum gepflanzt wurde?
Weißt du? Nee, weißt du eh nicht. Ja. Du weißt ja nicht, wo der Baum ist. Dann weißt du auch nicht, okay, wenn das ein Euro ist, wer wird denn dafür bezahlt, dass dieser Baum gepflanzt wird und wer kümmert sich um das Wasser, das dafür verwendet wird? Und wenn das dann in irgendeiner Wüste ist, wo sowieso kein fruchtbarer Boden mehr ist, dann frage ich mich, okay, ist das nicht ressourcenverschwendend und es wird da nicht schon wieder irgendeiner ausgebeutet? Man weiß es nicht, man hat keine Ahnung. Dann haben wir gesagt, okay, das ist so überhaupt nicht transparent. Und wir beim Les Westup sind ja 100% transparent. Also wir haben ja alle unsere Inhaltsstoffe aufgeschrieben. Wir haben genau geschrieben, was für einen Ursprung der hat, was für eine Wirkung der hat, warum wir uns dafür entschieden haben. Wenn uns einer schreibt, hey, er hat eine bessere Lösung, wir sind die Letzten, die sagen, nee, haben wir keinen Bock drauf, sondern wir sind ja die, die sagen, geil, her damit, wir freuen uns. Wenn uns jemand irgendwas fragt, wir antworten immer. Also es gibt keine Frage, die man uns nicht stellen kann, weil wir einfach sagen, wir haben nichts zu verbergen. Du kannst eh alles bei uns nachlesen. Und da haben wir ja gesagt, okay, wenn wir jetzt anfangen, wir wurden auch schon von 10 so Anbietern angeschrieben, ob wir nicht Lust haben, Bäume zu pflanzen. Und wir sind dann schon immer so, boah, wenn ich das jetzt noch einmal höre, dass ich irgendwo einen Baum pflanzen soll, dann drehe ich durch. Weil es einfach nichts bringt. Also wir sind so, wir sagen, okay, wenn wir Bäume pflanzen, findet das in Deutschland statt, dann ist das aber nicht ein Baum, den ich pflanze, sondern dann ist das eine Aufforstung und eine Renaturisierung eines Waldgebietes, aber sicherlich nicht irgendwo ein Baum in Madagaskar oder sonst wo. Ja. Und wir haben jetzt am Anfang gesagt, okay, wir suchen da gerade schon Flächen, das ist nicht so einfach. Vor allem in Deutschland ist es nicht so einfach mal so einen Baum zu pflanzen. Sind aber dran, lassen uns da auch nicht jetzt von klein kriegen, weil wir einfach Bock drauf haben. Also der Max interessiert sich da privat auch super, super viel dafür und kümmert sich da um solche Themen. Wir haben auch ein eigenes Bienenvolk, wo wir sagen, das ist einfach mega, weil die sind hier. Die sind hier, wir können da immer hingehen, wir können uns das anschauen. Die werden nicht gequält, die werden nicht gestresst, die werden nicht rumgeschifft. Da gibt es ja diese Wanderbienen, das ist ja ganz schrecklich. Das sagen wir auch, nein, das geht nicht. Man kann auch hier einfach was bewirken. Und mit dem Aufräumen haben wir auch gesagt, das wollen wir hier machen. Und da ist uns dann auch so ein bisschen aufgefallen, wenn du sagst, du willst es hier machen, dann klingt es halt nicht so cool. Weil jeder sagt so, ja, aber es klingt doch viel cooler, wenn du als Marketing sagst, du bist da auf Bali und räumst da irgendwie auf. Und dann haben wir so gesagt, ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht ums Marketing, sondern es geht einfach um den Impact. Und wenn ich jetzt erst nach Bali fliege, einen Urlaub mache und da was aufräume und danach werfe ich den Müll wieder ins Meer, keine Ahnung, weiß ich ja auch nicht, bringt mir auch nichts. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir bleiben regional, wir schauen, was ist in Deutschland. In Deutschland gibt es genug Probleme, man muss nur die Augen öffnen. Also wie du das gerade angesprochen hast mit dem Frauenhandel, das ist krank. Ich habe da letztes Mal eh mal ein Buch drüber gelesen, über andere Themen, wo ich mir dachte, das ist, glaube ich, keiner bewusst, was in Deutschland eigentlich abgeht. Und wenn man hier mal anfangen würde aufzuräumen, dann wäre einem, also würde diese Kette, die dahinter losgetreten wird, gar nicht erst existieren. Mhm. Und deswegen liegt
auch ich glaube, das Fokus andere ist halt weit weg. Weißt
genau,
du,
so, du siehst
das
es nicht
greifbar. Du siehst es nicht. Es ist nicht nah an dir, du bist nicht offiziell betroffen, aber du hast trotzdem, es gibt dir ein gutes Gefühl, ich habe jetzt dahin gespendet oder ich habe da, wie du sagst, den Baum gepflanzt oder wie auch immer, ne? Aber wenn man halt einfach mal bei sich, glaube ich, auch gerade regional guckt, dann muss man halt den Finger auch mal wieder auf sich zeigen, gar nicht jetzt im Sinne von, wenn man jetzt auf das Beispiel Frauenhandel gehen sollte, so du trägst dazu bei, darum geht's gar nicht, sondern es ist einfach so, du verschließt die Augen.
Genau,
also man muss ja nicht sofort dagegen. Genau, und das andere Problem ist ja gerade in der Gesellschaft, was durch Corona, was ich einerseits super finde, weil ich bin auch eine Aktivistin, also ich bin sehr passioniert mit vielen Themen, aber dass dieser Druck auf einmal da ist. Du musst jetzt eine Meinung zu allem haben, du musst dich zu allem äußern, du musst eine Seite finden, für die du jetzt stehst und supportest. Und ich finde, das muss man gar nicht. Also ich finde, man sollte sich einfach informieren. Und jeder kann das auf seine Art und Weise machen. Und wenn du damit öffentlich zum Beispiel über Instagram oder YouTube oder was auch immer machen willst oder dich politisch engagieren möchtest, dann mach das. Wenn du aber lieber zu Hause bist und etwas introvertierter und dir lieber die Bücher dazu durchliest oder irgendwelche Masterclasses anschaust oder Dokus, ist das auch völlig in Ordnung. Ich glaube, es geht mehr um diesen Prozess. Es gibt noch mehr in meiner Blase, in der ich lebe, vor mir. So, ich muss gar nicht irgendwo anders hingucken, sondern direkt vor mir ist was, wo ich einen Impact auch mit, in Anführungszeichen, sowas Kleinem wie jetzt ein Duschgel oder eine Seife machen kann. Und es ist gar nicht so schwierig. Ich glaube, diese Überforderung, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist immer so groß.
Ja, das merken wir auch.
Wenn du da einmal reingehst in das Thema, dann denkst du ja eigentlich, die Welt geht morgen unter.
Genau, das ist ganz schlimm. Also, da haben wir auch gesagt, da wollen wir klar weggehen, weil man immer das Gefühl hat, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann hat man das Gefühl, okay, eigentlich sterben wir eh morgen. Und alles, was wir bisher gemacht haben und konsumiert haben, war sowieso schädlich. Und haben wir gesagt, das kann ja nicht sein, das ist ja ein falscher Ansatz. So demotivierst du die Leute ja nur. Du musst es ja schaffen.
Ohnmacht.
Ja, total. Ja. Du musst es
Schockstarre.
Du darfst gar nichts mehr machen. Darfst du nicht die Kleidung tragen, du darfst sowieso nichts mehr essen und am besten isst du nur noch Mathe. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall haben wir gesagt, das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen. Wir wollen ja alle Spaß haben im Leben. Aber wir müssen es halt so schaffen, Spaß zu haben und gleichzeitig irgendwie schon mit unseren Ressourcen umzugehen. Ja. Und dass die nächsten Generationen auch noch was haben, finde ich alles super. Aber da müssen halt einfach Lösungen geboten werden, die es uns ermöglichen. Und das ist eben der Schritt mit dem Last Waste Up, dass wir sagen, okay, wir können Spaß haben, wir können mal einen Witz machen, wir können mal irgendwie draußen Bier trinken gehen. Es soll kein Verbot sein, aber da, wo wir können, können wir Plastik einsparen und wir bieten die Lösungen und fertig.
Ja. Es gibt auch so ein richtig tolles Buch dazu, das ist von einem französischen Philosoph, der heißt Baptiste Morisot. Das Buch heißt Philosophie der Wildnis. Ich kann das nur jedem empfehlen, ich kann das auch gerne in die Beschreibung mit reinnehmen, weil ich glaube, es geht auch viel darum, einfach mal wieder zu erkennen, wir Menschen haben uns auf so eine göttliche Schiene gestellt. Wir stehen über allem. Und wir glauben bis heute, wir haben die Natur unter Kontrolle und uns kann keiner erreichen. Und ich glaube, jetzt ist diese Zeit einfach mal gekommen, zu merken, nee, wir sind Teil eines Ganzen. Auch schon alleine, dass wir immer sagen, ich will mal wieder in die Natur. So, Bro, wir lebt alles um dich rum ist Natur. Du hast dir nur beschlossen, 4 Wände um dich rum zu bauen, ja? Oder halt eine Stadt zu bauen
was
auch immer. Ja? Also so, das ist die Sache. Also ich finde das Buch, das hat mich, ich habe das vor 2 Jahren gelesen und seitdem sehe ich die Welt komplett anders. Und ich muss mich auch echt zusammenreißen. Ich werde bei manchen Sachen richtig aggro. Wenn ich so manche Sachen höre, da bin ich immer wieder so, wirklich sitze dann so mit Fäusten unterm Tisch und beiß mir auf die Zunge, weil ich weiß, ich kann sehr, sehr dominant mit manchen Sachen dann werden und sehr, weil ich so sauer werde. Also ich bin da viel zu passioniert. Deswegen, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Ich finde es so cool, dass ihr das macht, aber dass du da auch so offen drüber redest, dass das halt auch ein Struggle einfach ist, ja, und dass du halt dranbleiben musst und du machst halt auch Fehler. Und ich finde, auch von Fehlern lernt man einfach. Ich meine, so ist halt der Prozess.
Anders weißt du es ja auch gar nicht. Also wie soll ich wissen, wie es richtig ist? Also wir haben ja beide angefangen und keiner wusste, wie es geht. Also keiner hat davor schon eine Firma gegründet. Und selbst dann würde ich sagen, weißt du nicht 100%, wie es geht. Weil jeder macht Fehler. Und bei mir ist es so, wenn ich einen Fehler mache, Also an mir nagt es schon mehr als jetzt an Max. Der ist dann so, ja, ja, wird schon, schaffen wir schon irgendwie. Und bei mir ist dann so, oh Gott, hätte ich es doch anders gemacht. Und man muss einfach drüber stehen. Und man merkt das halt, als ich in der Festanstellung einen Fehler gemacht habe, das war schon krass. Das war dann so, oh Gott, jetzt gleich Fingerpointing und die war schuld und die hat es gemacht. Und jetzt ist es so, okay, wir sind zu zweit. Das heißt, wenn in meinem Bereich ein Fehler gemacht wird, weiß jeder von uns beiden, wer es war. Aber es ist egal im Endeffekt, weil er macht genauso Fehler, ich mache Fehler. Und keiner geht hin und sagt, du hast übrigens, keine Ahnung, eine Rechnung nicht überwiesen, bist schuld, so ungefähr. Das passiert einfach nicht, weil jeder weiß, okay, das ist unser Baby und nur gemeinsam schaffen wir es. Und wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig zu bekriegen oder sagen, du bist schuld und du machst einen Fehler, das macht gar keinen Sinn. Und so ist halt auch diese Dynamik entstanden, dass jeder von uns Fehler machen darf. Und das nicht vorgetragen wird wie in anderen Firmen und man nicht dann vorstehen muss und sagen muss, oh mein Gott.
Pranger.
Genau. Oh Gott, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Sondern es ist halt einfach so. Und wenn ich eine E-Mail schreibe und die war vielleicht jetzt nicht so 100%, wie ich sie normalerweise schreiben müsste, klar, ich ärgere mich danach, aber dann denke ich mir, mein Gott, ganz ehrlich, I don't care,
ist halt so.
Wird mich keiner feuern. So ungefähr.
Ja.
Es ist ja tatsächlich so. Man muss ja erstmal aus diesen Strukturen rauskommen und in dieses neue Denken reinkommen, hey, du bist jetzt einfach selber dein Chef und du musst niemandem hier irgendwie was beweisen, sondern dem Einzigen, dem ich es heutzutage beweisen muss, ist mir selber und vielleicht noch Max, weil ich glaube, ich muss es ihm beweisen, aber selbst nicht mal das, weil er sagt, alles, was wir machen, schaffen wir
sonst
nur.
Sonst hat er auch nicht mit dir gegründet.
Genau, ja.
Ich glaube, das ist, was wir Frauen immer sehr gerne machen. Ich finde, wir müssen uns immer, also müssen ist vielleicht das falsche Wort, wir haben das Gefühl, dass wir uns immer rechtfertigen müssen.
Total, ja, total.
Wir müssen immer so zeigen, ich habe das richtig gemacht, ich kann das und dann 80.000 mehr Prozent reingeben. Und es ist natürlich alles zurückführbar, wie halt wir Frauen, ich meine, wir sind ja, wenn man es jetzt einfach mal blöd sagt, neu zu dem Arbeitsmarkt, muss man einfach sagen. Ja, so lange ist es halt nicht. Ja, voll. Und ich meine, der einzige Markt, den wir seit sehr langer Zeit dominieren, ist der Sexmarkt. Ja, also so. Also es ist einfach so. Da. Ich meine, da striven wir. Ja, das sind wir. Da, das ist uns. Das läuft. Witzigerweise ist das auch der Markt, der am meisten verachtet wird. Ne, also
ja, tatsächlich
habe ich auch noch einen richtig krassen Podcast mit April, der auch noch kommt, einem Playmate zu. Da haben wir, also die hat mir auch nochmal die Augen auf eine ganz andere Art und Weise geöffnet. Aber ja, Fehler, ich weiß gar nicht, warum Fehler so krass negativ in Deutschland behaftet sind. Ich finde, Fehler sind, also in Amerika auch, ja, ich bin ja in New York aufgewachsen oder als ich jetzt lange in Kanada war, da waren Fehler so willkommen geheißen. Also da war das halt wirklich cool. So, oh my God, amazing. So, you made a mistake, just get up and figure it out. Und da wurde auch so eine Kreativität gefördert,
dann
eine Lösung zu finden, weißt du? Und bei uns ist es immer so, ich weiß noch, als ich dann hier im Gymnasium war, das war wie so eine Bestrafung. Also du wurdest von, wie du schon sagst, so Fingerpointing, wer war es jetzt, keiner will die Verantwortung übernehmen. Ich meine, ich kenne das auch, ich habe auch in einem Großkonzern gearbeitet. Das war dann wie im Kindergarten.
Voll,
das war wirklich, das war, da hast du dann die großen Chefs, die dann aber auf einmal einen Fehler machen und der muss noch nicht mal so hardcore gravierend sein, dass jetzt irgendwie 7 Millionen fehlen oder sowas, ja, sondern irgendwas Kleines, falsche E-Mail oder irgendwas. Und dann ist es gleich so, nee, also ich war das nicht, das hätte man mir sagen, und dann wird es auf die Sekretärin, die sagt, ich habe aber das Computersystem und dann, weißt du, und dann geht es immer so weiter und einfach mal zu chillen und zu akzeptieren, so, du wirst Fehler machen müssen und das ist eigentlich was total Geiles. Und
weil nur das bringt dich
immer
weiter, finde ich.
Ja,
also nur Fehler bringt dich weiter.
Voll, als wären wir alle perfekt, wie langweilig werden dann das Leben, bitte.
Habe ich mir auch gedacht. Also wir haben das letzte Mal auch wieder so einen Struggle gehabt, weil wir ja auch nur zu zweit sind und dann kriegt man das natürlich jeden Tag mit und wenn der eine dann mal wieder einen Down hat, dann kriegt das der andere natürlich mit. Und dann war es wieder so, oh, irgendwie hat das und das nicht geklappt und da war wieder irgendwas. Und dann denke ich mir, okay, du bist jetzt unten und du schaffst es nur, dich selber zu motivieren oder gegenseitig zu motivieren, wenn du irgendwas Positives daran siehst. Und das Positive daran zu sehen ist ja immer, wenn du unten angekommen bist, geht es irgendwann wieder bergauf und es kann nicht noch tiefer gehen im Endeffekt. Und wenn du einen Fehler machst, dann such eine Lösung und finde eine Lösung und fertig. Und da wird man schon kreativ und da ist wieder der Druck da. Weil wenn es immer perfekt laufen würde, wenn wir auf keine Widerstände treffen würden, wenn wir keine Fehler machen würden, das wäre, wie du gesagt hast, super langweilig, weil dann wäre jeden Tag hier Harmonie und keine Ahnung was. Und
wer weiß, was dann los wäre.
Du würdest dich gar nicht verändern. Ich glaube, das wäre das Große. Also wir verändern uns ja gefühlt jeden Tag, überlegen uns jeden Tag, okay, wie können wir noch krasser werden, wie können wir noch mehr machen, wie können wir noch mehr einen Impact bewirken. Wenn du keinen Fehler machst, dann schwimmst du auf dieser Welle und bleibst dafür immer und das ist doch super langweilig.
Ja, voll. Und das ist ja, ich mag auch diese Welle-Metapher gerne, weil wenn man sich das Meer anguckt, es gibt nicht nur eine Welle. Mhm. Und du wirst immer, die Welle crasht immer mal wieder runter. Und eigentlich finde ich es auch völlig bescheuert, Fehler mit unten. So immer, das heißt ja immer so, wenn man Fehler macht, bist du jetzt unten wieder angekommen. Und ich denke mir so, nee, so du bist, ich sehe Fehler mittlerweile so an. Und das war auch ein krasser Mindset-Wandel. Musste ich jetzt in Deutschland wirklich nur mal hart an mir arbeiten. Dass das Meer, du bist jetzt wie so einer Crossroad. Also so, du guckst halt jetzt, mhm, in welche Richtung geht es jetzt. Wie kannst du, was kannst du aus dem Fehler lernen, was kannst du aus diesem Fehler machen, was sagt dir dieser Fehler und nutzt den Fehler mehr als Chance, als jetzt halt direkt wieder, ich meine, wie wir uns da fertig machen teilweise.
Ja,
ich kenne das ja von mir selber auch. Ja, das geht dann mit in Träume rein und das ist so, ich bin dann auch richtig teilweise allergisch, wenn man mich auf manche Sachen anspricht dann wieder, die mit diesem Fehler, mhm, irgendwie über sechs Ecken wieder zu tun hat.
Ja, das kenne ich.
Und das ist aber dann halt wieder eigentlich nur, ja, Selbstvertrauen und ja, dieses
eigentlich Mindset drüber stehen und sagen, jo, nein, ist ja, also das Vergangenheit jetzt geht weiter.
Einfach akzeptieren, ja, das gehört mit dazu und wie du sagst, nur so kannst du dich auch entwickeln. Und das ist ja auch mit einer meiner Meinung nach der Gründe, warum wir auf dieser Welt sind. Ja, wie du sagst, einfach stockstarr da zu sitzen, alles läuft perfekt. Also das wäre ja, das ist ja dann wie die Truman Show.
Ja, das stimmt.
Das ist so, nee, das ist nicht die Realität. So. Und ja, ich glaube, dass viele Leute davor Schiss haben und das ist auch völlig verständlich. Ich verstehe das auch, weil viele Leute zum Beispiel auch Seaspiracy nicht sehen wollten oder Seapiracy, es hat ja andere Namen für diese Doku. Dann kann man natürlich auch wieder sagen, ja, Cowspiracy gab es doch auch schon, das hat sich auch wieder kein Mensch angeschaut, jetzt ist das halt gerade so ein Hype. Mhm. Aber viele sagen, sie wollen sich das nicht anschauen, weil sie noch nicht bereit sind, die Verantwortung dazu übernehmen und sich halt eingestehen zu müssen, ich bin Teil des Problems. Ne?
Aber dabei ist und es so wichtig eigentlich.
Also es ist super wichtig. Und dann ist es aber andererseits auch wieder, wo ich sage, ja, ich verstehe, dass du Angst hast, aber wie mein Schauspiellehrer immer gesagt hat, turn fear into excitement. Sieh es als Chance. Und vielleicht, wenn wir anfangen, Fehler, das Wort umzukonnotieren mit Chance, hat das alles schon wieder eine ganz andere Öffnung. Also ich meine, schon allein Chance hat so ein schönes C, da ist so, da geht es wieder so hoch, weißt du, so richtig, da rutscht der Fehler einmal wieder hoch, ja. Und ich glaube, wenn man sich das einfach immer wieder in den Kopf reinholt, dann fällt Gründen einem vielleicht viel, viel leichter, auch mit dem Partner das auch noch zu machen. Ich meine, ich arbeite ja auch mit meinem Partner zusammen und das hat auch immer wieder Höhen und Tiefen, ja. aber das ist einfach ganz normal. Und ich glaube, wenn man einfach erkennt, ja, du bist wie am Strand, ich liebe ja das Meer, deswegen ich mache immer ganz viele Metaphern mit Meer, du bist wie am Strand und du traust dich jetzt mit deinem großen Zeh, dieses große Wasser, dieses große Becken einer Gründung, wo ganz, ganz viele Fische schon schwimmen, die in dieser Gründung irgendwie sind. Und dann traust du dich da halt einfach rein und dann kommt die erste Welle und vielleicht wirst du wieder ein bisschen mehr zum Sand zurückgetragen und dann kommst du aber weiter und kommst durch die Welle dann durch und dann kommt die nächste und vielleicht trägt die dich wieder ein bisschen zurück, was ja auch mega ist, weil dann reflektiert man auch mal wieder.
Ja, voll.
Und dann geht's immer so weiter und irgendwann schwimmst du in diesem großen Becken, wo halt nicht mehr so viele Wellen sind und dann kommen aber halt mal Stürme und dann musst du halt da überleben, ne?
Also
so sehe ich das Ganze.
Ja. Nee, also tatsächlich muss man auch sagen, bei uns ist es immer so, man hat immer das Gefühl, die Höhen werden immer höher und die Tiefen werden ja immer tiefer. Und am Anfang hat es so ein bisschen angefangen, da ist man dann nicht so bewusst, was da noch auf einem zukommt. Bei mir ist es ja so, ich fange ja immer an und danach wird mir erst klar, oh Gott, was habe ich denn ins Rollen gebracht?
Ja.
Und dann wird es halt immer krasser und am Schluss denkst du so, oh mein Gott, kann es noch krasser werden, als es jetzt ist? Und am nächsten Tag passiert wieder irgendwas und denkst du so, okay, ja, kann's.
Also,
abgehärtet. Es ist echt verrückt.
Es gibt doch dieses Lied, wie heißt das? Hit me with your best shot. Kennst du das?
Ja.
Ich liebe das. Hit me with your best shot. Ja, das ist auch so mein Lebensmotto. Oh Mann, Rosalie, wirklich tolles Gespräch. Wir sind jetzt schon am Ende, aber du kriegst jetzt wie jede Sister noch eine Frage, die ja, an alle ZuhörerInnen da draußen geht. Was wäre denn so dein Shoutout an alle Frauen da draußen?
Also was ich aus meinem Learning sagen kann, also wirklich einfach mal vortreten, gerade wenn man mit einem Mann gründet oder in der Gruppe gründet, dass man sagt, man versteckt sich nicht dahinter, sondern man tretet vor und redet einfach mal. Und gerade am Anfang ist das super wichtig, weil ich habe gemerkt, okay, wenn man sich am Anfang zurückhält, dann verfällt man in diese Rolle des Zurückhaltens. Und wenn man sich dann noch so ein bisschen unsicher fühlt, ich verstehe das 100%, mir ging es nicht anders. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, ich kann das noch nicht, deswegen bin ich noch ein bisschen leiser. Aber gerade der Einstieg, zum Beispiel wenn man in einer Videokonferenz ist, man ist zu zweit und der eine redet super viel und du redest nicht so viel, dann haben ja die anderen so ein bisschen das Gefühl, ja, du bist ja nur die Frau, die daneben sitzt sozusagen. Und das sollte einfach nie passieren. Und das ist mir am Anfang zu oft passiert und mittlerweile ärgert es mich richtig. Und so im Rückblick muss ich echt sagen, nein, einfach mal trauen, einfach mal hallo, hier bin ich, zeigen, laut sprechen, Statement geben und nicht nur, ich bin die Frau, der Mann führt so ungefähr, sondern ich bin auch Teil davon und ich kann auch was. Und ich glaube, das tut auch super vielen Frauen gut, weil man halt einfach sieht, da gibt es auch noch mehrere Frauen, die trauen sich das auch und ich bin einfach nicht allein. Und dieses Mindset, du bist nicht allein, ist auch nochmal super, super wichtig.
Voll schön. Da gibt es auch ein tolles Buch, was ich gerade gehört habe von Kübra Gümüşay, das heißt Sprache und Sein. Und ich finde es immer wieder krass, was Sprache ausdrückt. Also Sprache hat was mit Wert auch zu tun. Mhm. Was, wie du jetzt sagst, so, wenn du nichts sagst, wirst du nicht wahrgenommen. Du bist unsichtbar. Genau. Obwohl es vielleicht ja auch sein könnte, dass du halt einfach mehr der Beobachter erstmal bist und mal kurz abchecken willst, was hier in der Lage ist. Ja, das heißt ja nicht, also Sprache, sich aussprechen, hat was mit Macht zu tun in unserer Gesellschaft. Ne?
Voll,
deswegen so da für sich. Ja, total. Und das, dieses Buch, das hat mir nochmal richtig so die Augen diesbezüglich geöffnet, was Sprache mit Kulturen ausmacht. Also gerade bei uns jetzt im Deutsch, in der deutschen Kultur. Ne? Sie redet dann auch von der türkischen Kultur, weil sie da eben ihre Eltern kommen aus der Türkei, dass das da nochmal was anders ist. Aber auch wenn du nach Japan gehst, so wenn du da direkt redest, ist es halt schon unhöflich. Ja, so da ist eher die Ruhe so ein bisschen.
Da wäre ich. muss ich nach Japan.
Wir haben auch noch einiges mit Nachhaltigkeit zu lernen. Also da bist du auch gut aufgehoben.
Ich bin im japanischen Markt, kein Problem. Ja. Die verstehen mich, wenn ich einfach erstmal zuhören möchte. Und wenn ich was zu sagen habe, melde ich mich schon.
Ja, aber ich glaube, da darf man sich auch nicht zu sehr verstellen, sondern einfach gucken, sich treu zu bleiben. Mhm. Aber wie du sagst, halt einfach diese Balance zu finden, wo bringe ich mich wirklich ein?
Ja.
Und sich zu trauen und dann auch zu glauben, ich meine, du hast jetzt gegründet, man merkt jetzt spätestens nach diesem Podcast, du stehst da zu 3000% dahinter. Du hast die Kraft, die Macht, das Wissen, was zu sagen. Und es einfach immer wieder zu sagen, also zu wagen.
So, man muss sich das, glaube ich, auch immer vor Augen führen. Also ich glaube, bei mir ist es auch immer so, ich wache morgens auf und dann denke ich nicht, geil, ich bin eine Gründerin und ich bin selbstständig und wow, sondern man wacht ja erstmal auf und dann muss ich so, da prasseln schon wieder 10.000 Aufgaben mal für ihn ein und man hat irgendwie gar nicht so die Zeit und man nimmt sich gar nicht so raus und schaut mal von oben drauf und es war mal super witzig. Ich musste ein Video drehen und musste sagen, dass ich die Gründerin bin. Und dann, das klingt jetzt total doof, aber dann habe ich mir zu Max gesagt, krass, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich bin die Gründerin, weil ich das davor nie sagen musste. Mhm. Und das war für mich dann so, okay, man realisiert es gar nicht, weil man ist da einfach drin in diesem Flow und dann irgendwann auf einmal so selber, also dass man es halt merkt. Ich glaube, das ist es, dass du spürst, okay, krass, das bin ja ich.
Ja.
Das ist, glaube ich, super wichtig.
Das ist so mehr. Aber wie ist da, siehst du wieder Sprache? Die Sprache hat dir die Macht dann gegeben, das zu sagen und das zu verinnerlichen.
Weil ich habe es davor mal geschrieben, aber das merkst du ja nicht so, hey, ich bin die Gründerin, bla bla bla. Das hört sich an, als wäre ich der kleine Praktikant, der da irgendwas schreiben würde. Aber wenn du wirklich dran stehst, ein Publikum vor dir hast und sagst, by the way, ich bin die Gründerin, dann ist das komplett was anderes. Und für mich war das so, ja stimmt, krass, das bin ja ich. Also ich habe das ja schon geleistet und das einfach mal wieder so vor Augen zu führen.
Ja.
Ich weiß nicht.
Ja, aber es ist halt dann, glaube ich, auch wieder diese Verantwortung, die damit kommt, aber auch halt die Macht dann, ne, die man auf einmal hat. Ich glaube, wir Frauen müssen lernen, diese Macht dann auch zu embracen.
Voll.
Und es nicht als irgendwie was Aggressives auch zu sehen, sondern halt auch irgendwie was Schönes. So Macht ist für mich auch immer mit Krieg verbunden, deswegen irgendwie suche ich da gerade noch nach einem anderen Wort. Es ist vielleicht mehr so Energy oder Power, ich weiß es nicht. Ich muss nochmal irgendwie ein Wort versuchen, aber da könnten wir jetzt auch nochmal voll einsteigen.
Ja, voll.
Machen wir einfach nochmal wann anders. Ich meine, du bist immer herzlich willkommen bei uns. Nee, aber es war ein richtig schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du so offen und ehrlich warst. Das ist auch nicht selbstverständlich, gerade weil ihr so ein junges Startup seid und in Corona gegründet habt und jetzt ein paar Hürden zu gehen habt. Aber ich glaube, mit so einer Passion und so einem Herz ist eigentlich ein schönes, offenes Meer für euch mit einem schönen Sonnenaufgang zu sehen.
Das freut mich. Ja, vielen, vielen Dank. Es war auch richtig, richtig schön. Dein ganzer Input.
Das freut mich. Sehr cool.
Sehr schön. Dankeschön.